D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und ich mache heute mit euch eine Führung durch die Stadt, so wie sie uns gefällt. Wir wissen alle, der Platz ist knapp, die Mieten sind hoch und Autos gibt es auch zu viele. Trotzdem wollen alle gern in die Großstadt. Und Ideen, wie das besser zusammengeht, die gibt es ganz schön viele. Zum Beispiel bei dem Wettbewerb Shabby Shabby Apartment. Da dürfen Leute rumspinnen und kleine Wohnungen aus Sperrholz und Wellpappe zum Beispiel unter Brücken, auf Flussinseln oder an die Hafenkante pappen. Oder es gibt auch den Klunkerkranich in Berlin-Neukölln, ein olles Parkhausdach, das jetzt begrünt ist und Platz bietet für Kaffeetrinken, Konzerte und Rumgammeln. Die Stadt gehört uns. Unsere Redaktionskonferenz zum Do-it-yourself der Stadtplanung, damit alles ein bisschen schöner wird. Ich bin Verena von Keitz und ich freue mich, dass ihr bei unserem Streifzug dabei seid.
D-Radio Wissen.
Ein bisschen kämpfen mussten wir wahrscheinlich alle heute Vormittag oder den Tag über, wenn wir irgendwo hin wollten, zur Arbeit oder sonst wohin, bei dem Sturm, der heute über Deutschland sich hinwegbewegt hat und immer noch aktiv ist. Es fällt ja besonders auf, wenn man in einer Stadt oder einer Großstadt wohnt, dass es nicht so einladend ist überall, wenn es stürmisch ist, wenn der Wind zwischen den Hochhäusern total durchpfeift oder über diese tristen Plätze, die wir ja alle kennen, diese Bausünden aus den 70er Jahren, irgendwie ein bisschen schäbig. Aber sie sind nun mal da, diese Betonklötze. Da kann man auf der einen Seite heulen und sagen, ah, die Stadt ist nicht gut und nicht für den Menschen gebaut, alles grau und alles Beton. Man kann aber auch versuchen, sie sich zurückzuerobern, diese Plätze. So wie beim Klunkerkranich das Ganze gelungen ist. Das ist ein Parkdeck im Berliner Stadtteil Neukölln. Und unser Reporter Christian Grasse ist da gewesen und hat sich mit Robin unterhalten, der diesen Klunkerkranich mitgestaltet hat und immer noch selbst begeistert ist, wenn er dort ankommt, wie anders alles aussieht.
Du kommst diese Parkhausschnecke hoch und dann siehst du schon den Himmel und läufst quasi an einer Wand voller Pflanzen entlang. Das ist gerade eine sehr wunderschöne Variante, wie man auch Häuser zum Beispiel zu Schallschutz, Wärmeschutz, Dämmung, Revitalisierung der Stadt, irgendwie Renaturierung. Das sind alles super wichtige Punkte und ist einfach ein sehr geiles Modellprojekt, wie man halt zeigen kann, man kann halt so einen vertikalen Garten anlegen. Dann kommt man quasi oben an und sieht als allererstes diesen wunderschönen Blick über die Stadt und steht im Prinzip auch vor unserem Wahrzeichen, dem Alex. Und direkt vor einem stehen Sechsecke aus Holz, die teilweise einen Meter hoch sind, teilweise 1,20. Ja, das Telefon, das muss ich gerade mal ausmachen.
Robin Schellenberg hat viel zu tun. Er managt ein Kollektiv aus 100 Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern, sagt er. Seit knapp 2 Jahren bewirtschaftet sein Klunkerkranich-Kollektiv das oberste Deck eines Parkhauses mitten in Berlin-Neukölln. Ein Kulturdachgarten mit 200 Quadratmeter Gemeinschaftsgarten und 1500 Quadratmeter Kneipe und Club, zum Großteil Open Air. Auf der ehemals nackten und kalten Asphaltfläche haben die Klunkerkraniche mittlerweile 10.000 Quadratmeter Holz verbaut. Hütten, Bühnen, Tische, Bänke und jede Menge Hochbeete. Do it yourself. Mit Herz.
Ja, wir haben halt ein eigenes Bauteam, wir haben einen Tischler, wir haben irgendwie Bauleitung mit allem drum und dran, Architektüse, Brandschutzerinnen und alles Mögliche, was man so braucht. Was man bei uns sieht, das bauen auch wir selbst. Wir haben zwar für wichtige Sachen wie zum Beispiel Wasser, Gas, Elektro, haben wir immer Leute, die uns das richtig, richtig machen, sodass das alles seine Ordnung hat.
Mit ihrem Kellerclub Fuchs und Elster, ein paar Straßen weiter, fing alles an. Auch dort ist der Charme des Selbstgemachten groß. Dass es Robin samt Team vom Keller aufs Dach zog, hatte mit Glück zu tun. Ein befreundeter Veranstalter entdeckte vor knapp 5 Jahren die ungenutzte Fläche auf dem Parkhausdach. Die Nutzungsanfragen bei der Betreiberfirma mit Sitz in Stuttgart häuften sich. Die Klunkerkraniche bekamen den Zuschlag. Ein Pachtvertrag, 3 Jahre, mit Option auf 8 Jahre Verlängerung. Aus dem geheimen Ort, der halb legal und nur für Eingeweihte begehbar war, wurde ein hipper Kulturgarten. Konfliktpotenzial im sich schnell wandelnden Kiez.
90% der Leute freuen sich total, dass was Schönes passiert. Irgendwie 5% der Leute sagen so, aber ich war hier doch die letzten Jahre immer. Und dann bleibt so von den 100 Leuten einer übrig, der wirklich sagt, ich finde das richtig scheiße, was ihr hier macht. Ihr nehmt mir mein Parkdeck weg und ich bin hier, gibt's Variante A, mit meiner Mutter schon hochgegangen und hab ihr die Stadt gezeigt. Variante B, ich habe hier meiner Freundin den Antrag gemacht. Und Variante C, ich habe hier abends immer schön meinen Joint geraucht. Jetzt kommt ihr hier hoch und jetzt ist das nicht mehr. Und was wir halt einfach mittlerweile merken, ist, diese Leute haben natürlich recht. Wir nehmen natürlich diesen Ort ein. So, wir sagen dann, was da passiert. weil es dann quasi unser Ort wird. Deswegen versuchen wir halt so bewusst wie möglich mit dem Thema umzugehen und wollen halt auch größtenteils diese Fläche halt auch eintrittfrei halten, damit es eben nicht so dazu wird, dass man sagt, man muss da oben Eintritt zahlen. Somit soll zum Beispiel der Gemeinschaftsgarten auch immer eintrittfrei sein. Wir werden halt natürlich hier und da gucken müssen, dass wenn wir Veranstaltungen machen, die sich größtenteils aufs Wochenende beziehen, dass wir natürlich wiederum auch schauen müssen, wo kommt das Geld halt her. Also wer zahlt die Künstler, wie werden die Künstler bezahlt? Wir sind mittlerweile sehr dagegen, dass man halt Leute für irgendwie einen Zehner auftreten lässt, weil die müssen halt auch von irgendwas leben.
Für Robin ist der Klunkerkranich mehr als nur ein Veranstaltungsort für urbane Gartenprojekte, Kunst, Kultur und Musik. Zwar ist das Projekt auf dem Papier ein Unternehmen, er nennt es Wahlfamilienunternehmen, zwischen den Zeilen steht jedoch eine Vision von einem städtischen Leben mit weitem und offenem Blick, mit Respekt und möglichst viel Rücksicht auf alle, die sich hier zu Hause und wohlfühlen wollen, egal ob Alteingesessene, Neuzugezogene oder Touristen. Wer sich engagieren will, ist willkommen, als Gartenpate, Helfer, DJ oder spontaner Ordner bei einem Konzert.
Wir haben halt natürlich realisiert, ohne Party geht das Ganze nicht, weil auf Party trinken die Leute Cocktails, du kannst einen Eintritt nehmen, du kannst deine Künstler bezahlen, das ist auch so eine Sache. Genau. Aber man muss natürlich, also was wir halt einfach uns hochhalten, ist immer, dass wir die Diversität irgendwie schaffen wollen.
Denn genau das, die Diversität, ist es, was Neukölln ausmacht und was viele Anwohner zunehmend als gefährdet ansehen. Das ist auch Robin klar.
Wir sind ja wirklich so stocksteife Neuköllner, also im Sinne von, wir wollen hier auch nicht raus, wir finden Neukölln ist total toll und weil es halt eben so locker ist und weil man in Neukölln wirklich nicht das Problem hat, wie siehst du denn aus, sondern es ist ja wirklich, ich kann sowohl im Anzug hier rumlaufen und wenn ich irgendwie halbwegs freundlich bin, kriege ich nicht irgendwie Ärger, genauso wie ich, wenn ich mit meiner vollgesifften Schlabberhose durch die Straße laufe.
Und damit auch in Zukunft Anzugträger und Schlabberhosenliebhaber gemeinsam um die Häuser ziehen können, sollte sich jeder den Klunkerkranich als Vorbild vornehmen, sagt Robin. Denn der habe das perfekte Mittel für ein ausgeglichenes Miteinander kultiviert.
Also das ist ein ursprünglich afrikanischer Kranichart und die tanzen halt wirklich durch die Gegend wie die Irren. Es ist mittlerweile von Tierforschern halt belegt, dass das tatsächlich zur Verbesserung der Gemeinschaftlichkeit geschieht. Und wir empfinden uns halt auch so ein bisschen, irgendwie steckt in uns allen ein kleiner Klunkerkranich.
Sehr schön.
Christian Grasse war auf dem grünen Parkdeck in Berlin-Neukölln, dem Klunkerkranich. Und das ist ja wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie wir uns Plätze in der Stadt erobern können. Die Stadt gehört uns, das ist unser Thema heute Abend. Und die meisten von euch wissen ja, eine Stadt, eine Großstadt, die kann auch mal dreckig sein und auch irgendwie vielleicht einen Verkehrskollaps haben. Zu viele Autos auf der Straße, Radfahren ist total schrecklich. Die Mieten sind viel zu hoch und trotzdem lieben wir sie, unsere Großstadt. Das zeigt sich einfach auch daran, dass immer mehr Leute in die Großstädte ziehen. Ein Trend, der sich in allen deutschen Metropolen beobachten lässt. Und wohin es die Deutschen in den letzten Jahren am meisten hingezogen hat, das weiß Sebastian Rams aus unserer Redaktion. Sebastian.
Ja, zum einen auch nach Köln. Also auch Köln ist eine Metropole. Das mag manchen verwundern, aber per Definition trifft das auf alle Städte mit mehr als 1 Million Einwohner zu. Und dazu gehört auch die Domstadt. Andere Metropolen in Deutschland sind schnell aufgezählt, nämlich München, Hamburg und Berlin. Wir haben nämlich nur 4 in Deutschland. Aber andere Städte, die haben in den letzten Jahren ziemlich und kontinuierlich zugelegt und neue Einwohner angezogen.
Gibt es denn sowas wie eine Hitliste der beliebtesten Städte in Deutschland?
Jein, nicht so ganz direkt. Aber die statistischen Ämter des Bundes und der Länder, die haben die Vorzüge und die Zuzüge von 2011 bis 2013 für Deutschland beobachtet und verrechnet. Und ganz vorne landen da im Vergleich die Städte Leipzig und Münster. Die haben insgesamt ein Plus von fast 6 pro 100 Einwohnern zu verbuchen.
Das heißt also, es sind 6% mehr.
Genau, kann man so sagen. Etwas einfacher Ausdruck, richtig. Und bei den unter 30-Jährigen sind Leipzig und Münster sogar noch viel beliebter, nämlich fast 3-mal so beliebt. Und andere Zuwanderungsmagneten sind Berlin, eben auch Köln, Düsseldorf, Frankfurt, man glaubt es nicht, Darmstadt und München und Umgebung.
Aber also die Menschen, die es in die Städte zieht, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, sie gehen irgendwo weg. Wer sind denn die großen Verlierer durch diese Urbanisierung?
Ja, sehr stark betroffen ist der sowieso bevölkerungsarme ländliche Raum in Nordhessen oder Oberfranken. Ganz extrem, aber weiterhin der Osten Deutschlands. Da verliert praktisch jede Region auf dem ehemaligen Staatsgebiet der DDR an Bewohnern, außer jetzt Berlin und sein Umland. Und die größten Verlierer sind zum Beispiel Stendal oder der Erzgebirgskreis. Spitzenreiter ist Suhl in Thüringen mit 2 abgewanderten Menschen. Deutschen auf 100 Einwohner, also 2%. Und zwischen 2006 und 2011 haben fast 3/4 aller Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland Einwohner an die Städte verloren. Und das ist ja auch ein, ja, man muss bedenken, sich selbst verstärkender Effekt. Denn wenn die Leute die Region verlassen, bedeutet das auch in der Folge immer wieder geringeres Angebot an Dienstleistungen und kulturellen Veranstaltungen und dann wiederum stärkere Abwanderung.
Genau, dann gehen noch mehr Leute weg.
Genau.
Gibt es denn Prognosen, ob diese Entwicklung wirklich immer so weitergeht?
Ja, bei der Flucht in die Städte handelt es sich ja auch um weltweites Phänomen. Also auf allen Kontinenten werden die Metropolen immer größer und wachsen mit der Zeit sogar zu riesigen Stadtlandschaften zusammen. Und vor kurzem hat Chinas Pearl River Delta den Großraum Tokio als bevölkerungsreichste Megacity abgelöst. Bis 2030 sollen allein dort 80 Millionen Menschen leben. Und mit Blick auf die gesamte Weltbevölkerung schätzt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dass im Jahr 2050 unglaubliche, finde ich, 75% aller Menschen in einer Stadt leben werden.
Das ist wirklich krass. Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung schon gelesen, dass jetzt schon mehr Menschen in der Stadt leben als auf dem Land,
ja,
seit 2080.
Knapp über
50%. Genau. Klar, dass da Konzepte her müssen, wie Städte mit diesen vielen Menschen klarkommen. Und da muss man natürlich auf die Wohnsituation gucken und darauf, dass es schwierig ist, bezahlbare Wohnungen zu finden. Aber vielleicht müssen wir einfach mal einen ganz anderen Blick auf die ganze Sache werfen. Diogenes hat uns eigentlich vorgemacht, er hat in einer Tonne gewohnt und anscheinend da ganz gemütlich vor sich hingelebt. Und eigentlich gibt es ja relativ viele Möglichkeiten, um sich eine Wohnung einzurichten, nicht nur im Häuserblock. Das ist jedenfalls die Idee von Raumlabor, eine Firma aus Berlin, die gerade einen Wettbewerb veranstaltet, nämlich in München, wo ja kaum einer noch die Miete in der Innenstadt bezahlen kann, andere Wohnräume zu schaffen. Shabby Shabby Apartment heißt das Ganze. Und Benjamin Förster-Baldenius kann uns mehr dazu sagen. Er ist Architekt und gehört zum Team von Raumlabor. Schönen guten Abend, Benjamin.
Einen schönen guten Abend.
Benjamin, sag nochmal, Shabby Shabby Apartment, worum geht's da genau?
Wir sind eingeladen worden von den Münchner Kammerspielen, ein Projekt in München für die Stadt zu machen. Und da die Wohnungsfrage in München sicherlich das Partythema Nummer eins ist, haben wir vorgeschlagen, wir würden ein Projekt entwickeln, um uns genau mit dieser Frage zu beschäftigen. Wie kann man eigentlich auch in Zukunft noch in dieser Stadt so leben, wie man gerne leben möchte? Eine Stadt, die ja wunderschön ist, die wirklich auch total viel zu bieten hat mit der Isar und dem Eisbach und den ganzen Biergärten.
Schöner
auch
als Köln, hört man.
Genau. Es ist, also München ist echt eine tolle Stadt, nur keiner kann sich leisten, da zu leben. Noch nicht mal die Mitarbeiter von den Kammerspielen können sich das im Grunde leisten, da eine Wohnung anzumieten. Und wir haben dann einfach mal die These in den Raum gestellt, dass wenn man sozusagen eine Fläche hat, die spekulationsfrei ist und man da irgendwie was hinbaut, dann kann man in München sehr, sehr günstig auch übernachten. Und dafür haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben, den haben wir Shabby Shabby Apartments genannt, wo wir junge Architekten dazu aufgerufen haben, eine Kleinstwohnung für den öffentlichen Raum in München zu entwickeln, die nicht mehr als 250 Euro Baukosten hat und die dann im September gebaut wird von dem Team, was sich das ausgedacht hat, selber. Und dann bis zum Winter, bis es zu kalt wird, zum Probewohnen für die Münchner und Münchnerinnen zur Verfügung steht.
Jetzt war ja gestern wohl ein Sendeschluss für Vorschläge. Was ist da bisher so eingeflattert bei euch an Orten auch, die besetzt werden mit diesen günstigen Wohnungen?
Ja, Wahnsinn. Also ich habe bis Mitternacht wirklich am Computer gesessen und habe aufgepasst, dass es keine Verstopfung auf unserem Server gibt. Es gibt über 250 Einsendungen, die wir bekommen haben, mit Vorschlägen, die wirklich aus der ganzen Welt gekommen sind für die Stadt München. Also die Münchner können sich freuen, der Ideenreichtum ist wirklich groß. Was die Orte angeht, da hatten wir vorher schon so ein paar Vorschläge gemacht, weil wir uns ja auch nicht... einfach so, um es ein bisschen organisatorisch für uns auch ein bisschen einfacher zu machen mit den Münchner Behörden, die auch nicht so einfach sein sollen. Da gibt es aber trotzdem eigentlich alles. Da gibt es von der Parklücke, die besetzt wird, weil wer weiß, wie das weitergeht mit dem fließenden und ruhenden Verkehr in unseren Städten. Vielleicht brauchen wir mal neue Ideen, was man mit diesen ganzen Freiflächen machen kann, die im Moment noch von Autos besetzt werden, bis hin zu den Isarauen, Schrebergartengelände. Dann haben wir eine wunderschöne, so ein Flyover-Autobahnkreuzung, wo man sich was ausdenken konnte.
Gemütlich.
Das 1860 München-Stadion mit seiner Umgebung. Also es gab viele tolle Orte und die Ideen sind, wie gesagt, wirklich, da sind echt einige total gut dabei.
Um sich das ein bisschen besser vorzustellen, also ihr habt ja im vergangenen Jahr schon ein Projekt gehabt, das nannte sich Shabby Shabby Hotel in Mannheim, wo auch Architekten kleine, ich stelle mir das so ein bisschen ähnlich vor wie das, was du gerade beschreibst, so kleine Häuschen überall hingebaut haben, wo ein Bett drin stand, wo man dann übernachten konnte mit Frühstück. Sehen die auch so aus, also dass sie, weiß ich nicht, so aus Sperrholz zusammengebaut sind oder irgendwie durchsichtiges Wellpappe oder wie auch immer?
Sperrholz ist noch das Luxuriöseste dabei eigentlich. Also eins der eindrucksvollsten Gebäude ist aus gebrauchten Altglascontainern zusammengesetzt worden. Hat eine Gruppe für den Marktplatz, für den Mannheimer Marktplatz, so eine kleine, so wie so eine Mini-Moschee eigentlich aus in sich verschnittenen Altglas-Iglus zusammengebaut und das aber wunderschön von innen mit Blattgold ausgekleidet und da drin konnte man dann wie in so einer Mini-Moschee übernachten. Man musste nur aufpassen, dass die Mannheimerinnen und Mannheimer nicht ihr Altglas in die Löcher reinwerfen. Okay. Und dafür haben sie dann Deckel von Waschmaschinen genommen und da sehr wirklich mit einem wunderschönen Detail drüber montiert. Ja. So dass man eben nachts auch in die Sterne gucken konnte.
Das heißt aber, das, was jetzt bei euch schon reingekommen ist, geht das in so eine ähnliche Richtung? Muss ich mir das so vorstellen?
Ja, natürlich. Also das Projekt von letztem Jahr in Mannheim, was wirklich auch bei den Mannheimern und Mannheimerinnen und Mannheimern total gut angekommen ist, aber auch bei den Leuten, die das selber gebaut haben und den Besuchern von dem Festival, Theaterfestival, für das wir das gemacht haben, dieses Projekt ist ja einsehbar, das findet man auf unserer Website, da kann man sich inspirieren lassen und natürlich kann man auch, muss man auch sehen, dass man vielleicht nicht genau dasselbe wieder macht, also insofern sind es schon neue Ideen, auch andere Ideen und die Aufgabe war ja auch eine andere. Wir haben in Mannheim, hast du ja schon gesagt, das hieß Hotel Shabby Shabby, da ging es wirklich darum, ein Hotelzimmer zu machen, weil das ist was, ne, was an einem besonderen Ort in Mannheim sich befindet, wo man für eine Nacht übernachten kann mit Frühstück. Und die Hotelfrage ist ja wirklich nicht so immanent in München. Also Hotels gibt es da genügend, gerade zum Oktoberfest wird eigentlich jede Studentenwohnung zum Hotel. Was aber da fehlt, ist eigentlich wirklich die Lösung der Wohnungsfrage. Insofern haben wir gesagt, wir gehen noch einen Schritt weiter und versuchen wir das gleiche Geld, also die gleiche Bausumme, die gleiche Investitionssumme, eine Wohnung zu entwickeln zu lassen. Insofern müssen auch mehr Bereiche des täglichen Lebens darin abgedeckt werden.
Das heißt aber, also wenn ihr jetzt irgendwann auswählt, welche von diesen Vorschlägen umgesetzt werden sollen, dann müsst ihr euch auch nochmal mit den Behörden in München zusammensetzen und die müssen ihr okay geben, ja, das ist in Ordnung, dass ihr das da und da hinbaut.
Oh ja, das müssen wir. Die sind alle schon vorgewarnt. Bis jetzt freuen sie sich total auf dieses Projekt. Das verspricht ja auch eine gewisse Öffentlichkeit. Und auch den Münchner Behörden ist ja klar, dass das Wohnthema wirklich eine wichtige, eklatante Frage ist. Und wundern sich jetzt nicht, dass sagen ein Theater zusammen mit einem Architektenkollektiv dieses Thema angreift und sagen eine zeitgenössische Form der Auseinandersetzung da findet. Aber die Hürde kommt, glaube ich, dann, wenn wir am 14. April ist die Jury-Sitzung mit einer hochkarätigen Jury aus unterschiedlichen interessanten Leuten, Architekten, Soziologen, dem Leiter der Tate Modern in London und der Leiterin der Stadtplanungsabteilung der Stadt München und dem Kulturreferenten der Stadt München. Also alle sind eigentlich dabei, alle entscheiden mit. Dadurch hoffen wir uns natürlich, dass es auch ein bisschen einfacher nachher für uns wird, die schwierigeren Entwürfe gemeinsam mit den Behörden und der Feuerwehr und der Polizei umsetzen zu können.
Ja.
Weil natürlich ist der öffentliche Raum auch ein Terrain, wo es viele Sachen zu beachten gibt.
Wir werden das Ganze weiter verfolgen. Vielen Dank, Benjamin Förster-Baldinius von Raumlabor in Berlin hat uns erzählt, wie man in München vielleicht ganz alternative, interessante Sachen in Sachen Wohnungen kreieren kann. Ihr hört die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Die Stadt gehört uns, ist unser Thema heute. Und wenn wir mal in die Stadt gucken, in der ich mich gerade befinde, ist es ja schon ein bisschen erstaunlich. Köln ist nicht für seine Schönheit bekannt. Berliner lachen darüber, dass die Stadt im Rheinland sich Großstadt nennt oder gar Metropole. Immerhin gibt es hier 1 Million Einwohner, ein überlastetes Verkehrsnetz. Die Mieten sind hier auch sehr teuer und viele Stellen sehen ein bisschen schmuddelig und irgendwie auch assi aus. Trotzdem zieht Köln, genau wie alle anderen Metropolen, mehr und mehr Leute an. Das haben wir heute in der Sendung schon gehört. Unser Reporter Stefan Beuting ist rausgegangen, hat mal versucht rauszufinden, woran das denn eigentlich liegt.
Ein wunderschöner Tag in Köln, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, man bekommt direkt den Frühling mit und möchte sich einfach nur auf die Wiese legen und chillen.
Die Wiese. Das ist in dem Fall die Wiese vor der Mensa in Köln. Es ist Mittagszeit. Viel Platz, viele Leute. Die meisten von ihnen sind ganz entspannt und Studenten.
Hi, darf ich dich was zu Köln fragen?
Kannst du gerne tun, ja.
Köln, wie geht's dir? Fühlst du dich wohl in deiner Haut? Irgendwelche Probleme? Darum geht's. Und ein erstes Ergebnis: die meisten sind entspannt und haben sogar ein bisschen Zeit, mit mir zu reden. Kaum einer sagt nö, über Köln quatschen, kein Problem.
Guck mal, wo würdest du Köln einordnen?
Ja, auf jeden Fall im Bereich München-Hamburg. Ich würde es auf Platz 1 einordnen.
Ich habe eine Karte gebastelt. Ein Städteranking. Deutschlands 10 beliebteste Städte. Köln steht eigentlich auf Platz 5. Eigentlich.
Ja, natürlich ganz oben. Ich finde Köln am besten, also Köln ganz oben.
Platz 1.
Doch, auf jeden Fall mit ganz oben. Für mich persönlich die 1. Ja.
Und wo würdest du Köln einsortieren?
In der Reihenfolge da? Ja. Auf jeden Fall an 1.
Vor Berlin, vor München, vor Hamburg?
Vor allem.
Du bist ein Fan?
Ich bin ein Fan, definitiv. Ich bin in München aufgewachsen, deswegen kenne ich den Vergleich und Köln ist das Beste.
Also Köln ist schon rockt.
Köln ist eng und dicht bebaut. Die Mieten in Köln sind hoch. Wohnungen Mangelware. Alle schimpfen über den unzuverlässigen, teuren und lahmen Nahverkehr der KVB.
Zuverlässig. Auch wenn viele sagen, die ist unpünktlich, aber muss man bedenken, die haben so viel zu koordinieren. Ich bin schon ziemlich pünktlich. Wenn meine Bahn ausfällt, passiert halt, aber ansonsten kommt die eigentlich immer pünktlich. Finde ich super.
Vielleicht ja nur eine Einzelmeinung.
Ja, KVB muss man halt nehmen, wie sie kommt. Oder halt nicht kommt. Je nachdem.
Ja, KVB, ne? Kommt vielleicht bald. Aber ja, gehört auch zur süßen Großstadt für mich dazu.
Die Kölner Verkehrsbetriebe, die KVB. Sonst das super Reizthema. Es löst an diesem Tag nur eins aus. Gelassenheit. Auf meiner zweiten Karte habe ich positive Begriffe wie Stadtgarten und Gewölbe, zwar angesagte Adressen hier, gemischt mit negativen Dingen wie Mieten, Rolltreppen, Baustellen. Doch wie ich auch frage, an diesem Mittag wollen die Happy Kölner nicht mit mir über Probleme reden.
Ich muss echt sagen, ich finde wenig Negatives.
Tja, ich auch nicht. Bis auf...
Barrierefreiheit, da muss sich dringend noch was verändern.
Zwei Mädels sind an diesem Mittag die einzigen, die an Köln auch Dinge finden, die nicht so gut laufen.
Wenn das KVB-Netz besser und schneller wäre, in Berlin geht's ja auch, da kann ich ja auch mit einer superschnellen U-Bahn. Wissen Sie was, ich bin mal hier U-Bahn gefahren, von Kalk zum Neumarkt, da waren 3 alte Damen aus Berlin, die haben hier Urlaub gemacht, die saßen in unserer U-Bahn. Da haben die geplappert, von wegen, das soll hier eine U-Bahn sein, das ist doch keine U-Bahn, das ist, ich weiß nicht, was das ist ein fahrender Müllcontainer, das fährt so schnell, ich kann auch schneller laufen mit meinem Rollator. Die haben sich da so aufgeregt über unsere KVB, weil die so schleicht.
Barrierefreiheit, die KVB und der Ärger darüber, dass der Klingelpützpark bebaut wird. 3 Probleme in einem Meer von Kölscher Zuneigung.
Super, ganz super. Wunderschön, Kölsch. Einzigartig.
Köln für dich?
Ein Traum.
Wenn's gut läuft, dann läuft's gut. Kommt ein Problem, dann gehört das wie beim dümpelnden Nahverkehr oder den hohen Mieten einfach dazu. Das hat hier scheinbar Methode. Das ist dann einfach süß.
Das ist eine eine ganz süße Großstadt irgendwie ist.
Süß.
Unser Reporter Stefan Beuting unterwegs in Köln. Und tatsächlich hatte er eigentlich gedacht, bevor er diese Aufnahmen gemacht hat, er kriegt von euch richtig was zu hören, was alles doof läuft in Köln und was nervt. Aber wie wir jetzt gerade festgestellt haben, anscheinend überwiegt trotzdem das positive Gefühl, obwohl alle wissen, was schief läuft. Und vielleicht ist das ja auch das Geheimnis, warum Großstädte so anziehend wirken, auch wenn vieles nicht so richtig rund läuft. In St. Pauli, in Hamburg, da haben neulich Anwohner die Wände ihrer Häuser angestrichen. Ziemlich kreativ mit einem sogenannten Anti-Pinkel-Lack. Der soll dafür sorgen, dass Wildpinkler selbst nass gespritzt werden, weil der Lack wasserabweisend ist. Und das, was sie dann sozusagen in die Richtung schicken an Flüssigkeit, kommt dann einfach schnell wieder zurück. Die Anwohner sind es einfach leid, dass Besoffene nachts durchs Viertel torkeln und an den Häusern ihre Hose runterlassen. Und das ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass Städte sich einfach Gedanken machen müssen, wie sie das zusammenbringen. Nämlich das Nachtleben, was ja doch immer mehr Anerkennung findet in den Metropolen, wo viele Leute Spaß dran haben. Und auf der anderen Seite die Bewohner, die auch irgendwann mal schlafen wollen. Jakob Schmid ist Stadtplaner und arbeitet mit an dem Projekt Stadt nach 8 der HafenCity-Universität Hamburg. Und dieses Projekt geht genau dieser Frage nach. Und darüber habe ich mich vor der Sendung mit ihm unterhalten.
Ein attraktives Nachtleben wird immer für gut befunden. Es ist eine Art Urbanitätsindikator. Nur die Dialektik ist eben, dass ein lebendiges Nachtleben schlicht auch manchmal einfach schlichtweg laut heißt. Und dass ein attraktives Nachtleben ja auch irgendwo in der Stadt Platz finden muss. Und da ist man ganz schnell oder ganz unbedingt beim Thema Stadtplanung. Nur da ist es zumindest im bundesdeutschen Kontext noch nicht so angekommen. Also im Fachdiskurs, im Stadtplanungsbereich beschränkt sich die Thematisierung dieser Thematik Nachtleben auf mehr oder weniger restriktive Auseinandersetzungen mit solchen bauplanungsrechtlichen Aspekten wie Vergnügungsstätten, Regelungen oder sicherheitsbezogene Aspekte.
Das klingt auf jeden Fall nicht so, als hätte man da Lust, sich mit auseinanderzusetzen und sich darüber Gedanken zu machen. Aber sagen Sie doch mal ein konkretes Beispiel. Also wenn Sie sagen, Stadtplanung ist ein wichtiger Faktor, um dazu zu führen, dass das funktioniert mit dem Nachtleben in der Stadt. Was haben Sie da vor Augen?
Da gibt es zum einen auf der einen Seite einfach das Plädoyer, dass man lebendige Stadtquartiere haben möchte. Lebendig mit Außengastronomie, mit Gastronomie, mit Nachtleben etc. Nur wir haben einfach in dem Bereich sofort immer einen Konflikt, wenn wir in den Bereich Wohnen gehen. Gerade diese Quartiere, wo etwas los ist, sich sozusagen das urbane Leben ausbreitet, sind ja auch sehr beliebt als Wohnstandort. Nur da gibt es einfach diese Problemlagen, auf die man auch planerisch antworten muss oder sogar auch städtebaulich. Da geht es dann um Fragestellung von Gebäuden oder natürlich auch Lärmschutz, Emissionsschutz.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich wohne in einem Haus und unten in dem Haus ist eine Gaststätte, die stellt immer ihre Tische raus, sobald es irgendwie einen Sonnenstrahl gibt, bis nachts um 12 Uhr. Dann dringt natürlich das Gemurmel der Leute, die vielleicht auch lauter lachen, zu meinem Schlafzimmerfenster. Was kann man da baulich verändern?
Generell als Stadtplaner halten wir es wichtig, die Thematik mitzudenken. Es gibt auch möglich in manchen Städten, beispielsweise in Bochum, die Überlegung, in einem sehr tradierten Ausgehbezirk sozusagen das Wohnen auszuschließen, um diesen Konflikt von vornherein auszuschließen. Diese Möglichkeit haben wir nicht überall. Da gibt es dann aber andere Möglichkeiten, gerade auf dieser Bauebene zu sagen, okay, wir haben in Erdgeschosszonen, die Erdgeschosszone ist also sozusagen das Aushängeschild, das Gesicht zur Stadt, haben wir die Gastronomie, dass man dann sagt, okay, perspektivisch wollen wir beispielsweise durch neue Bebauungspläne, durch eine Modifizierung von Bebauungsplänen erreichen, dass zum Beispiel im ersten Obergeschoss eine Art Puffernutzung einzieht, um praktisch das Wohnen dann ab dem zweiten Obergeschoss zu sichern.
Damit ich nicht die Bässe zum Beispiel höre von dem Club.
Ganz genau. Und es sind so die kleinen Interventionsmöglichkeiten, wenn sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir haben aber natürlich, unsere Städte hier in Deutschland sind schon gebaut, deshalb sind diese Lösungen ganz, ganz wichtig.
Was haben Sie denn da noch für Beispiele, die sozusagen ein bisschen über das hinausgehen, was man sonst so kennt?
Wir haben zum einen Steckbriefe, kleine Fallstudien erstellt für 12 deutsche Großstädte, daraus dann auch 3 vertiefte Fallstudien vorgenommen. Oder wir haben auch kartiert, um einfach erstmal, das ist auch die Zielsetzung des Projekts, erstmal etwas ein bisschen mehr über das Nachtleben zu erfahren, zu schauen, was ist das Nachtleben, wo verteilt es sich. Zum Beispiel haben wir auch kartiert, Kartierungen durchgeführt, wo wir einfach geschaut haben, wo konzentriert sich das Nachtleben. Das konzentriert sich natürlich in den urbanen Lagen, das ist nicht überraschend, aber insbesondere in den City-Randlagen, also die direkten Stadtteile um die eigentliche Geschäftscity herum, wo wir in Anführungszeichen etwas nur bei geringfügig niedrigen Lagequalitäten, aber deutlich geringeren Mietkosten sozusagen eine Konzentration von spezifischen Nutzungen haben. Wir haben im Kontext Nachtleben oder nicht ausschließlich Nachtleben, auch im Zusammenhang, insbesondere im Zusammenhang mit der Freiraumnutzung, zunehmend Konflikte. Beispiele sind in Köln der Brüsseler Platz oder der Gärtnerplatz in München oder der Streit um die Admiralbrücke in Berlin, in Kreuzberg, wo sich abends, nachts sehr, sehr viele Leute treffen, um da zu feiern und da zusammenzusitzen. Also wir haben auch eine zunehmend andere Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum. Und da gibt es auch schon ganz interessante Projektansätze in Berlin, in Halle beispielsweise oder auch hier in Hamburg, wo man einen Park sozusagen ohne große Anmeldung sozusagen in Beschlag nehmen kann, Musik hören kann, Partys feiern kann, nur unter der Prämisse, nachher den Müll wegzuräumen und keine kommerziellen Ziele zu verfolgen.
Und da drumherum wohnen dann nicht so viele Leute, die dann schlafen
natürlich
wollen.
Natürlich, genau. Genau, einfach, dass man sich überlegt, wo ist der Platz dafür, besagter Feister Gustav-Mahler-Park, direkt im innerstädtischen Bereich, sehr zentral, aber natürlich umgeben von Büros und daran stört sich am Sonntag niemand, wenn dort gefeiert wird.
Der Stadtplaner Jakob Schmid aus Hamburg über das Projekt Stadt nach Acht. Über 80% der Deutschen wollen weniger Autos in den Städten und mehr Radwege und Fußwege. Das hat eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes gerade ergeben. Doch diese Veränderung ist, wie wir alle wissen, nicht leicht, weil Städte einfach so ausgerichtet sind auf Autos, Autos, Autos. Dass es aber geht, das zeigen vor allem Beispiele aus dem Ausland. Auch der Times Square in New York. Der ist ja sozusagen die Kreuzung mit den vielleicht größten und meisten Werbeplakaten der Welt. Den kann man verkehrsberuhigen. Sebastian Rams aus unserer Redaktion, du hast dir das genauer angeguckt, wer auch dahinter steckt, nämlich der dänische Architekt Jan Gehl. Was hat der gemacht am Times Square?
Ja, was ziemlich eindrucksvoll ist, was man auch hören kann, denn normalerweise klingt das ja in einer der hektischsten Städte der Welt eher so. Aber in der Welt des Städteplaners Jan Gehl kann sich das Ganze auch so anhören.
Ein bisschen Musik im Hintergrund.
Ja, denn von der 42. bis zur 47. Straße wurde der Times Square für den Autoverkehr gesperrt, nochmal Klappstühle aufgestellt und Raum für die Einwohner New Yorks und eben hier die zu hörenden Straßenkünstler geschaffen. Ja, und die zeigten sich ziemlich begeistert, solange sie keine Taxifahrer waren.
I think this is the best thing that they've done for New York in 10 years, aside from the bike lane on the Hudson River. I love it. We've already met 20 new people. We had breakfast here. It's fabulous.
It's fabulous. Und auf seiner Website habe ich heute gelesen, dass der Times Square dieses Jahr wohl dauerhaft in eine autofreie Zone umgewandelt werden soll.
Gab es für Jan Gehl, soweit ich weiß, also er ist auch beteiligt daran, dass Kopenhagen als die Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Stadt überhaupt gilt heute. Wie ist er denn dazu gekommen, Städte so menschenfreundlich zu gestalten, dass sich die Einwohner so freuen wie diese Frau, die wir gerade in New York gehört haben?
Ja, also er hat sich als Architekt an der Uni, ich glaube, es war auch in Kopenhagen, hat er seinen Abschluss gemacht, an der Royal Danish Academy of Architecture, genau so heißt sie. Und er orientierte sich an seiner Arbeit damals eher so an stilistischen Aspekten, das Design, denn die Oberfläche stand im Vordergrund und nicht der Mensch. Aber dann trat die Psychologin Ingrid in sein Leben und die hat ihn Folgendes gefragt.
Why don't architects care about people?
Ja, eine einfache Frage. Ne? Der Ausschnitt stammt übrigens aus einem animierten kleinen Video auf seiner Website und da erfährt man was über seinen persönlichen Werdegang. Ja, und seit dem Moment, seitdem seine Frau gesagt hat, warum denkt ihr nicht an die Menschen bei dem, was ihr da überhaupt so konstruiert auf dem Reißbrett, ist Jan Gehl eben beseelt von der Idee, Städte nach wirklich menschenfreundlichen Aspekten zu designen.
Wo hat er damit angefangen?
Ich habe so ein bisschen in seiner Lebensgeschichte gestöbert und ich finde, so eine Studienreise war damals nach Italien so ein Punkt, nach der er auch wirklich das Buch Life Between Buildings 1971 veröffentlicht hat. Und die Architekturwelt, die war aber irgendwie nicht so angetan. Man hat es zur Kenntnis genommen, aber man hat nicht so wirklich darauf reagiert in den Plänen, die man dann neu umgesetzt hat. Ja, dann hat er sich an die Uni, ich sage mal in Anführungsstrichen, zurückgezogen und hat mit seinen Studenten die städtebauliche Situation von Kopenhagen untersucht und hat Verbesserungen für Fußgänger und eben Fahrradfahrer erarbeitet. Und die die bessere Erschließung von öffentlichen Plätzen ins Visier genommen. Und so geht der Stroget, ich kann nicht Dänisch, ich hoffe, man spricht es ein bisschen so aus, bei der Eröffnung 1962 immerhin die längste Fußgängerzone der Welt genau auf ihn zurück. Ja, und wenn man sich die Rankings der Städte mit der höchsten Lebensqualität so anschaut, dann landet Kopenhagen regelmäßig auf den vorderen Rängen, sei es eben wegen den menschengerecht gestalteten öffentlichen Plätzen oder der vorbildlichen Verkehrsführung für Fahrradfahrer.
The other policy which Copenhagen has followed is that they now have done everything they can to invite people to bicycle as much as possible. We have reached a point where 37% of everybody going to work is doing so on their bicycle.
Ja, das war Jan Gehl selbst. Ja, und er hat in den vergangenen 40 Jahren wohl entscheidend dazu beigetragen,
dass es so viel Radverkehr auch gibt, zum Beispiel in Kopenhagen. Bei dieser ganzen fortschreitenden Verstädterung der Welt, über die wir heute auch schon viel gesprochen haben, würde ich mal sagen, Jan Gehl ist heute ein gefragter Mann, oder?
Absolut, ein gefragter und gemachter Mann. Er berät Metropolen überall auf der Welt. Brasilien, Sao Paulo, dann Moskau, Melbourne oder San Francisco. Und es gibt das sogenannte Monocle Ranking, benannt nach einem Nachrichten- und Lifestyle-Magazin, das die 10 Städte mit der höchsten Lebensqualität auflistet. Ja, und darunter befinden sich 4 Klienten von Gehls Architekturbüro. Ich würde mal sagen, keine schlechte Quote.
In der Tat.
Und er sagt, eine Stadt ist so nach seiner Überzeugung dann lebenswert, wenn sie das menschliche Maß respektiert, sie im Tempo der Fußgänger und Radfahrer tickt und wenn sich auf ihren Plätzen wieder Menschen begegnen können.
Das würde ich alles auch so unterschreiben.
Auch.
Vielen Dank, Sebastian Rams. Ich selber kriege die Zeitschrift vom ADFC alle 2 Monate, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Und ich muss jetzt wirklich auch mal sagen, in dem letzten Jahr war, glaube ich, keine Ausgabe, wo nicht über Kopenhagen berichtet wurde, mit großem Lob für diese Stadt. Also Jan Gehl steckt dahinter, dass man so wunderbar radeln kann und dass es so viele Radfahrer auf den Straßen gibt von der dänischen Hauptstadt. Das hat inzwischen dazu geführt, dass in diesem Jahr sich die Stadtplaner was einfallen lassen müssen, um diese Mengen an Radfahrern zu managen. Sebastian Rams aus unserer Redaktion, du hast dich damit noch ein bisschen beschäftigt. Du weißt, worum es da geht.
Ja, denn in Kopenhagen brauchen die Fahrradfahrer oft sage und schreibe 3 Grünphasen, um überhaupt über eine Ampel zu kommen.
Weil es so viele von ihnen gibt.
Weil es so viele von ihnen gibt, genau, sind also sozusagen Opfer einer fast zu guten Verkehrsplanung jetzt geworden. Deswegen sollen jetzt intelligente Ampeln installiert werden, die die Anzahl der Fahrradfahrer anhand von eingeschalteten Smartphones, also den Bluetooth- und Wi-Fi-Signalen misst. Und dadurch weiß die Ampel dann, wie viele Radler unterwegs sind und auch wie schnell sie sind und kann dann dementsprechend die Grünphase anpassen. Dass dann mehr noch, weiß ich nicht, 2 Sekunden verlängern, passen mehr Fahrradfahrer drüber.
Ach, die Ampeln, die sich an die Fahrradfahrer anpassen, ja, und nicht
genau.
Andersrum.
Der Mensch gibt den Takt vor. Ja.
Hervorragend.
Genau.
Gibt es denn noch andere gute Ideen?
Ja, manche Verkehrsforscher in Kopenhagen, die wollen bei zu vielen Fahrradfahrern, wie es halt eben oft der Fall ist, auf den Wegen Autofahrstreifen per Laserlicht spontan in Fahrradwege umlabeln. Dann hat man eine Fahrradspur mehr, eine Autospur weniger. Außerdem gibt es in Kopenhagen schon LED-Streifen, die dem Radfahrer anzeigen, ob er bei der aktuellen Geschwindigkeit, die er so drauf hat, die nächste Grünphase überhaupt schafft oder nicht. Das ist echt ziemlich clever. Also du fährst dann auf die Ampel zu und hast unten so Leuchten und du siehst, oh, ich bin da vorne, ist grün, ich muss ein bisschen schneller, dann schaffe ich die Ampel noch. Mhm. Sehr clever und Lichtjahre, muss ich sagen, von allem entfernt, was ich hier in Deutschland als fleißiger Fahrradfahrer so im Alltag ertragen muss.
In der Tat, wenn man eine Ampel nicht kennt, dann denkt man so, oh, schaffe ich es noch, tritt voll in die Pedale und dann wird sie gelb
und dann rot. Genau, da musst du bremsen und irgendwann sind dann die Bremsklötze ab. Das kannst du dir alles sparen, Geld sparen, Nerven sparen, es ist schon eine gute Idee.
Also wir haben auch im Grünstreifen schon vor einiger Zeit darüber berichtet und da findet man auf unserer Seite auch ein paar nette Videos, die wirklich zeigen, dass es da diese Radfahrautobahn gibt, wo man entlang radeln kann wirklich so tausende von Leuten, die da rumradeln. Viele von ihnen tatsächlich auch ein bisschen langsamer, weil sie immer so viel Gepäck mit sich rumschleppen, nämlich Kinder. Manchmal sitzt auch die Ehefrau vorne irgendwie in dem Buggy drin.
So sieht das bei uns nur aus oder bei mir in der Ecke, wenn verkehrsberuhigte Zone ist, so mal an einem Sonntag einmal im Jahr, dann sieht das so aus, wie es da jeden Tag aussieht. Und ich habe auch gelesen, es werden auch manchmal extra Brücken gebaut für Fahrradfahrer, die kosten dann 5-6 Millionen, aber die sind an so einem, sagen wir, strategisch bedeutsamen, wichtigen Punkt. Ne? Da kann man die Fahrradfahrer gut umleiten, dann wird auch mal eine Brücke gebaut.
Gibt es auch, glaube ich, gar nicht so weit entfernt von Deutschland, in Holland, in Niederlanden, so ein Kreisverkehr in Eindhoven, glaube ich.
Ja.
Was auch ganz großartig ist, dass die Fahrradfahrer da halt nicht mehr über diese Kreuzung müssen oder über den großen Autokreisverkehr, sondern einfach oben drüber fahren.
Genau. Und Holland, ein gutes Stichwort, da gibt es auch eine Stadt, die konkurriert immer so ein bisschen mit Kopenhagen um die beste Fahrradstadt, ist Groningen. Die ist wohl auch ziemlich weit vorne dabei. Also es gibt so ein paar Städte, aber Kopenhagen ist schon sehr, sehr weit vorne dabei.
Ziehen wir dahin?
Es soll sehr schön sein, aber
Dänisch ist so schwer zu lernen.
Ja.
Unsere Sendung ist vorbei. Die Stadt gehört uns. Darum haben wir uns heute in der Redaktionskonferenz gekümmert und haben viele schöne Beispiele davon gehört, dass es doch geht, dass wir Städte verändern können, ohne entweder Immobilienhaie zu werden oder alles abzureißen und neu zu bauen. Ich bin Verena von Keitz und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.